Ja, guten Morgen zusammen. Wow, die Technik funktioniert ja auf Anhieb, das ist ja auch schön. Ich habe früher mal gedacht, wenn ich öfter hier oben stehe, dann entwickelt sich so eine gewisse Routine und es fällt leichter, hier zu sein. Ich muss euch sagen, irgendwie in letzter Zeit ist es genau andersrum. Ich werde immer unruhiger, wenn ich hier vorne stehe. Und bin ich zu laut? Und wenn ich euch darum bitte, für mich zu beten, dann ist das wirklich ernst gemeint, denn ich weiß, dass ich ohne Gottes Kraft und ohne Gottes Geist hier nur stammeln würde. Ihr seht schon das Thema. Es geht mir heute um das Thema Gerechtigkeit. Ich bin vor Jahren mal auf einer Fahrradtour in einer Kirche in Süddeutschland gewesen. Und da war so rings um die Empore, wie das bei allen Kirchen manchmal ist, war da ringsum so ein Spruch eingeschnitzt. Und das war dieser Spruch aus Amos 5, Vers 24. Na, jetzt doch die Technik. An ist. Ah, und dann. Ja, okay. Das ist noch was anderes. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Ich habe dann, macht man ja so, ne, dass man in Google da mal guckt und sucht, was kommt denn zu dem Gerecht, zu dem Begriff, den man sucht. Das Erste, was ich gefunden habe hier, suche die Angebote von Gerechtigkeit. Also toll, ne, was man also kaufen kann und was angeboten wird. Über 80% neue Produkte zum Festpreis, finde Gerechtigkeit. Nur mal so nebenbei. Aber was ich zeigen wollte, war dieser Vers hier. Recht ergieße sich Wasser und Gerechtigkeit wie ein immerwährender Bach aus dem Propheten Amos. Und dieser Spruch hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und da habe ich mich zum ersten Mal ganz intensiv auch mit dem Propheten Amos auseinandergesetzt. Ein sehr sozialkritischer Prophet. Aber die Frage ist natürlich, was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Karin hatte mich vor einiger Zeit gefragt, ob ich schon wüsste, was mein Thema sein wird. Ich habe gesagt, ich denke, ob ich das Thema Gerechtigkeit nehme. Die erste Frage war, gibt es das überhaupt noch heute? Wie können wir denn heute noch gerecht sein? Gibt es noch Gerechtigkeit? Das ist eine gute Frage. Wenn wir so in die Welt um uns herum gucken, müssen wir uns wirklich fragen, wo ist Recht? Wo ist Gerechtigkeit? Ein Jurist hat für seinen Klienten einen schweren Prozess durchgefochten und schickt seinem Klienten eine Nachricht und sagt, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Und der Klient schreibt zurück, furchtbar, sofort Berufung einlegen. Ja, was ist Gerechtigkeit? Ja? Oder vor einiger Zeit ging eine Nachricht durch die Presse, das Baby auf der Anklagebank. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Da ist ein älterer Herr gestorben, hat viele Schulden hinterlassen, selber kein Geld gehabt und dann geht das ja so in unserem Rechtssystem, dann werden die nächsten Erben angeschrieben und sie müssen dann das Erbe förmlich ablehnen. Dann wird die nächste Schichtgeneration angesprochen, die müssen das Erbe ablehnen und diese Eltern haben abgelehnt, sie haben aber auch ein kleines Baby und irgendwie ist das untergegangen, dass auch dieses Baby, also für dieses Baby ein Widerspruch hätte eingelegt werden müssen und plötzlich kam dann die Nachricht, prima, ihr Baby hat geerbt, so und so viel, zigtausend Euro Schulden. Und dann war wirklich dieser Prozess, das Bild war da, ne, da hat die Mutter das Kind dann auf die Anklagebank gesetzt, wortwörtlich. Ja, natürlich haben die, sage ich mal, die Geldgeber ein Recht darauf, ihr Geld wiederzubekommen. Aber ist es denn Recht, ein kleines Kind so mit einem Berg Schulden direkt aufwachsen zu lassen? Die Frage nach dem Recht, die ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und unsere Rechtsphilosophen sagen, das beste Recht ist immer noch irgendjemandes Unrecht. Das ist in dieser Welt so. Mein Recht, dein Recht. Wir haben ein Problem mit Rechtsobjektivität. Unser Rechtsempfinden ist ja immer subjektiv. Aber das habe ich doch jetzt verdient. Das steht mir doch jetzt zu. Das darf mir der andere doch nicht streitig machen. Und dann gibt es heute ja noch ganz neue Rechtsfragen. Was ist mit Geschlechtergerechtigkeit? Ganz aktuell die Frage nach ökologischer Gerechtigkeit. Was ist Recht? Wie können wir gerecht sein oder gerecht handeln? Ich bilde mir überhaupt nicht ein, diese Frage abschließend beurteilen zu können. Aber vielleicht können wir uns dem Thema gedanklich ein bisschen nähern. Wenn wir mal so auf unser aktuelles Rechtsempfinden gucken, wie wir Recht so spüren, dann gibt es eigentlich zwei große Linien in unserer Rechtsprechung. Und unsere Rechtsprechung ist ja sehr stark beeinflusst von dem römischen Recht und das ist wieder sehr stark beeinflusst von der griechischen Philosophie. Die Grundlage für die Bewertung von Recht oder Unrecht, ihr seht hier, das ist die Justitia, die Person, sie hat die Augen verbunden, damit sie nicht erkennen kann, wer vor ihr steht, also Gleichheit ist ein wichtiger Punkt. Sie hat die Waage, um abzumessen und sie hat das Schwert, um das Recht durchzusetzen. Die Waage ist ein wichtiger Punkt, denn ein ganz wichtiger Ansatz in unserem Rechtsempfinden ist die sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit. Das heißt, dass erstmal eigentlich alle das Gleiche verdient haben. Beispiel Mittagessen in der Familie, es gibt Nachtisch und die Mutter guckt bei ihren ganzen Kindern sehr genau, dass alle Schälchen mit dem Nachtisch gleich aufgefüllt sind. Solange bis die Kinder fragen, Mutter, willst du dich noch totteilen? Ausgleichende Gerechtigkeit, dass jeder hat ein gleiches Recht. Vor dem Recht sind wir alle gleich. Das, der Gleichheitsanspruch, der Gleichheitsgedanke ist ein ganz wichtiges Prinzip in unserem Rechtssystem. Der Vater jedoch, der von der Arbeit kommt, so war es wenigstens früher bei uns und in anderen Familien auch, der hat ja hart gearbeitet und der bekam noch einen Extraschlag drauf. Ja? Da war es also schon aus mit der ausgleichenden Gerechtigkeit, da wurde dann die zuteilende Gerechtigkeit angesprochen, dass jeder nach seinem Anspruch versorgt wird. Der Vater arbeitet hart und hat Anspruch auf mehr. Ein Höhergestellter hat mehr Anspruch auf Ehre als ein Untergebener. Und so verteilen wir das Recht irgendwie nach gewissen Prinzipien oder die Ansprüche. So haben wir also einmal diesen Gleichheitsanspruch und wir haben diesen verteilenden Anspruch. Natürlich wird im Rechtssystem auch gestraft. Und die Strafe soll ja zuerst mal eine gewisse Abschreckung sein, dass man sich nicht gegen das Recht auflehnt. Aber selbst in dieser Strafe werden Gleichheitsmaßstäbe und auch zuteilende Maßstäbe beachtet. Also für das gleiche Untat gibt es die gleiche Strafe. Wenn aber jemand mehr wusste, mehr Verantwortung hatte, gibt es für die gleiche Tat vielleicht auch mehr Strafe. Sinn der Strafe, aber das ist das Wichtige, ist immer die Abschreckung. So, das sind so unsere Gerechtigkeitsbegriffe, mit denen wir groß geworden sind, die uns eigentlich so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Gucken wir mal, was ist denn, wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus? Jetzt haben wir ja ein Problem. In welchem Gesetzbuch wird jetzt erklärt, wie Gott sein müsste, was Gerechtigkeit für Gott sein müsste? Der Gerechtigkeitsbegriff bei Gott ist ein ganz anderer. Einmal deswegen, weil niemand da ist, der Gott sagen kann, wie er sich gerecht verhalten müsste. Aber Gott hat auch einen ganz anderen Ansatzpunkt. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den wir sehen müssen, wenn wir prüfen wollen, ob unser Handeln gerecht ist. Gott ist erstmal ein Gott der Gemeinschaft. Er ist ein Bundesgott. Und Gottes Gerechtigkeit ist immer auf die Förderung des Gemeinschaftsverhältnisses gerichtet. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen im Alten Testament, dass Gott immer wieder darauf achtet, dass die Gemeinschaft zwischen den Menschen und ihm positiv beeinflusst wird, aber auch, dass die Gemeinschaft der Menschen untereinander positiv beeinflusst wird. Gott trifft mit den Menschen Vereinbarungen. Wir lesen ja auch von ganz vielen Bündnissen in der Bibel, und Gott hält seine Zusagen. Da ist Gott gerecht. Er hält seine Zusagen, die er gemacht hat. Gottes Gerechtigkeit wird durch sein Handeln uns gegenüber, dem Menschen gegenüber sichtbar, den Menschen, denen er sich verpflichtet hat. Deswegen können wir die Gerechtigkeit Gottes auch mit so Begriffen wie Treue, Wahrheit, Gnade oder Liebe wiedergeben. Gottes Gerechtigkeit ist von Beginn der Zeit bis in alle Ewigkeit unwandelbar gleich. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Gerechtigkeit bleibt gleich. Seine Gnadengaben sind unbereubar. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Unterschied zu dem, wenn wir zwischen der Gerechtigkeit, die wir bei Gott sehen, und unserem Gerechtigkeitsempfinden. Bei uns vor dem Recht, vor dem Gesetz, sind alle Menschen gleich. Alle müssen unter dem Recht stehen. Wir Menschen stehen alle unter dem Recht desjenigen, der dieses Recht erlassen hat. Bei uns ist es die Bundesrepublik oder die EU oder die UNO, je nachdem, welches Recht angesprochen wird. Gott als Schöpfer, als derjenige, der alles ins Leben gerufen hat, der alles gemacht hat, er steht über allem, auch über unserem Gerechtigkeitsbegriff. Das führt zu Schwierigkeiten. Gott ist erstmal in sich selbst Liebe. Lesen wir, Gott ist Liebe. Da ist nicht nur Liebe in Gott, sondern Gott ist Liebe. Und er ist Gerechtigkeit. Das ist seine Art. Gerechtigkeit und Liebe ist Gottes Art. Das ist sein Wesen. Das ist Gottes Essenz. Das ist das, was Gott ausmacht. Und hier liegt eine Falle für menschliches Denken. Denn Gott wird heute zunehmend als ungerecht empfunden. Warum? Er lässt das Böse zu. Ja, Gott greift mir nicht in den Arm, wenn ich etwas Schlimmes mache. Gott greift auch anderen Despoten nicht in den Arm, wenn sie ihre Völker unterdrücken. Gott ist auch Hitler nicht in den Arm gefallen, als er 5 Millionen Juden umbrachte. Das empfinden wir als ungerecht. Gott lässt den Menschen sein Böses tun. Das tut Gott, ja? Gott hat, wenn wir ins Alte Testament hineingucken, Gott hat Kriege zugelassen. Es wurden ganze Völker vernichtet. Wir würden Menschen, die heute, sag ich mal, an die Bibel rangehen, ohne etwas von Gott zu wissen, würden sagen, Gott ist frauenfeindlich und Gott ist homophob. Und das ist eine verzerrte Darstellung. Das ist eine verzerrte Darstellung, die aus der Verneinung der Autorität des Schöpfers herrührt. Denn Gott steht über allem. Er hat den Menschen geschaffen. Wir Menschen haben unser Gerechtigkeitsempfinden zuallererst aus daher, weil wir Geschöpfe sind und eine Ahnung von dem Schöpfer haben. Wir haben das Recht so verändert, dass es uns passte. Und plötzlich steht Gott quer in unserem Gerechtigkeitsempfinden. Schauen wir mal auf das Rechtsempfinden oder auf die Gerechtigkeit des Menschen im Alten Testament. Auch im Alten Testament wird das menschliche Handeln zuallererst unter dem Gesichtspunkt der Förderung des Gemeinschaftsverhältnisses bewertet. Sowohl Gott gegenüber als auch dem Menschen gegenüber. Gerecht ist also jemand, der sich positiv, fördernd in die Gemeinschaft einbringt. Der Mensch selber hat ja von den Zusagen Gottes profitiert. Es geht dem Menschen gut, Gott hält seine Zusagen ein. Aber der Mensch selber hat seine Zusagen Gott gegenüber immer wieder gebrochen. Und wir spüren ja auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die Probleme alle daher stammen, dass wir entweder dem anderen gar nichts Positives wünschen oder wenn wir es ihm doch wünschen, unsere Zusagen oft nicht einhalten. Es gab ganz am Anfang der Schöpfung, als die Menschen im Garten Eden waren, gab es eine Phase, da kannte der Mensch keine Schuld. Das war die Phase der Unschuld. Gab es nur ein einziges Gebot, und solange der Mensch dieses Gebot eingehalten hatte, war alles gut. Aber auch dieses eine Gebot hat der Mensch nicht lange halten können. Die einzige Vereinbarung, die Gott von ihm eingefordert hat, die hat der Mensch gebrochen. Da hat der Mensch Gott gegenüber Unrecht getan und Unrecht gehandelt. Der Mensch war im Unrecht. Dann gab es eine Zeit, da war der Mensch nur seinem natürlichen Gewissen verantwortlich. Da gab es diese Kenntnis von Gott, die verschwand immer mehr. Und der Mensch war seinem natürlichen Gewissen verantwortlich. Das Gewissen kann man auch übersetzen als Mitwisser. Das Gewissen weist uns darauf hin, wenn unser Handeln dem Gedanken Gottes entgegenläuft. Und dann gab es eine Phase des Gesetzes und da fing die Zeit der Bündnisse an, der wirklichen Bündnisse, wo Gott auf den Menschen gesagt hat, wie er handeln sollte. Und wir merken hier, gerade das Gesetz zeigt uns, dass der Mensch nicht in der Lage ist, gerecht zu handeln. Dem anderen gegenüber positiv, also seinen Mitmenschen gegenüber, sich positiv in die Gemeinschaft einzubringen und auch Gott gegenüber sich positiv in die Gemeinschaft einzubringen, da hat der Mensch immer wieder versagt. Wenn wir auf den Gerechtigkeitsbegriff im Neuen Testament hinschauen, stellen wir fest, da ist kein großer Unterschied. Auch hier wird alles mit dem Willen Gottes übereinstimmende Denken, Reden und Handeln als gerecht bezeichnet. Und so stellen wir fest, wenn wir die Bibel so durchlesen, es gibt, abgesehen von den 10 Geboten, die eine ganz klare Aussage des Anspruches Gottes an den Menschen besteht, außer diesen 10 Geboten gibt es keinen Katalog in der Bibel für die Bewertung eines gerechten Handelns. Der Maßstab für gerechtes Handeln ist zuallererst Gottes Willen, der den Menschen bekannt ist. Und deswegen gibt es im Wort Gottes aber anstelle eines Kataloges immer wieder Hinweise auf Gutes und gerechtes Handeln. Ich habe mal nur einige Beispiele rausgesucht. In Micha 6 steht das, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Oder aus dem Neuen Testament, aus Galater 6, Vers 22, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen dieses ist das Gesetz nicht gerichtet. Wir merken, alles das sind Dinge, die im Miteinander positiv wirken. Wenn wir so handeln, bringen wir uns positiv in die Gemeinschaft mit anderen Menschen ein. Und wir können das mal so zusammenfassen. Gerechtigkeit, die Beschreibung von Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit selber ist nur bei Gott oder in Gott zu finden. Und das ist etwas, was die ganze Geschichte wirklich beweist. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, angefangen wirklich bei dem Volk Gottes, Israel, Juda, durch die ganze Geschichtszeit bis heute. Gerechtigkeit finden wir nur bei Gott. Alle Menschen, die versucht haben, Gerechtigkeit in sich selber zu finden, sich ihr eigenes Recht zu bauen, sind krachend gescheitert. Ein ganz schlimmes, trauriges Beispiel ist auch die Geschichte unseres Landes, wo es zur Zeit der Reformation so großartige Aufbrüche gab, wo aber dann letztendlich im Dritten Reich vieles schlimm gelaufen ist und wo auch heute man sagen muss, wo können wir Recht finden? In dieser Situation des unsicheren Rechtsempfindens ist die Frage, wie können wir selber gerecht leben? Wir haben gesehen, Gerechtigkeit ist mehr als nur irgendein Recht einzuhalten. Gerechtigkeit im biblischen Sinn hat also immer einen Blick auf unsere Beziehungen. Wie bringe ich mich positiv, fördernd in die Beziehung ein, in die Beziehung zu meinen Mitmenschen, aber auch in die Beziehung zu Gott? Und wenn wir das mal versuchen durchzudenken, stellen wir fest, das geht weit über irgendeine Gesetzestreue hinaus, geht weit darüber hinaus, irgendwelche Gesetzbücher zu beachten und einzuhalten. Ein paar konkrete Situationen. Natürlich fordert die Bibel uns auf, die Obrigkeit zu achten und sich ihr zu unterwerfen. Das ist auch ein Anspruch. Dieses Beachten, dieses sich unterwerfen unter die Obrigkeit, schließt natürlich rechtskonformes Handeln ein. Das heißt, wir sind aufgefordert, nach gültigem Recht zu handeln. Nicht nur nach dem Buchstaben, sondern auch dem Sinn nach. Und wir alle wissen, wie schwer uns das fällt, wenn wir versuchen, rechtskonform zu handeln. Wenn ich dann morgen wieder zur Arbeit fahre, weiß ich ganz genau, wo die Radarfallen stehen, und auf den 200 Metern, da verhalte ich mich dann rechtskonform. Ne? Nicht nur nach dem Buchstaben, sondern dem Sinn nach, sich rechtskonform zu verhalten. Natürlich staatliche Autorität achten, und nicht umsonst hat Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben, also das Gewaltmonopol liegt dem biblischen Sinn nach beim Staat. Natürlich hat unser, das muss ich auch noch einschieben, hat unser Verhalten der Obrigkeit gegenüber auch eine Grenze. Und zwar sagt die Bibel ganz klar, dass wir Gott mehr fürchten müssen, mehr fürchten sollen als die Menschen. Dinge, die vom Wort Gottes als falsch bezeichnet werden, dürfen wir nicht als normal ansehen oder als richtig hinstellen, auch wenn uns das in Konflikt mit der Obrigkeit bringt. Und es gibt heute ganz viele Themen, wo wir als Christen wirklich in die Schwierigkeit kommen, dass wir Dinge, die Gottes Wort ganz klar als falsch bezeichnet, dass wir da in das Problem kommen, wenn wir sagen, Homosexualität ist falsch, dann machen wir uns in bestimmten Situationen strafbar. Ich will das nicht zu weit ausführen, aber das ist echt ein Problem, wo wir mit unserem Glauben in Konflikt mit der Obrigkeit kommen können. In solchen Fällen dürfen wir der Obrigkeit den Gehorsam verweigern, aber nur in solchen Fällen, die ganz klar gegen Gottes Wort sind. Gehorsam verweigern, ja. Gewalt dafür ausüben, nein. Da sagt die Bibel ganz klar, das ist nicht richtig. Ein anderer konkreter Punkt, der heute sehr brennend wird, ist die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Wir sehen, dass es in der Welt und auch in unserem Land soziale Unterschiede gibt. Und natürlich kann man darüber reden und nachdenken, ob es richtig ist, dass es diese sozialen Unterschiede gibt. Ist es recht, dass es Menschen geben, die alles haben? Und ist es recht, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, was sie selber und ihre Kinder morgen essen können? Natürlich ist das nicht das, was vor Gott recht ist. Interessanterweise stellt die Bibel aber diese Systeme nicht auf den Kopf, aber sie fordert uns auf, in unseren Möglichkeiten solche Probleme aufzufangen und abzufedern. Die Bibel macht ganz konkrete Aussagen über verschiedene Lebenssituationen. Sie gibt uns Aussagen über das Verhalten in einer Ehe. Wie sollen wir als Menschen, die Gott angehören, uns in Beziehungen verhalten, in der Ehe? Ganz klare Aussagen, ihr könnt es selber lesen, die Hinweise sind deutlich. Oder in Arbeitsbeziehungen, wie soll ein Arbeitgeber sich mit seinen Mitarbeitern befassen? Wie sollen Mitarbeiter, in der Bibel wird das Wort Sklaven gebraucht, oder in dieser Übersetzung, in anderen wird es als Diener übersetzt, aber das ist ganz klar, es gibt Hinweise in der Bibel, wie wir uns in solchen Situationen verhalten sollen, und sie sind immer so gehalten, dass es positiv auf die Beziehung einwirkt. Im Übrigen muss man bei diesen Hinweisen immer darauf achten, wer ist denn der Adressat welcher Botschaft. Wenn es eine Auseinandersetzung in einer Ehe gibt, dann sagt die Frau, er liebt mich nicht. Und Der Mann sagt, sie achtet mich nicht. Und jetzt ist es falsch, wenn die Frau jetzt dem Mann vorwirft, hier, das hat die Bibel dir gesagt, oder wenn der Mann der Frau sagt, und das ist aber dein Part anhand der Bibel, sondern wir müssen beachten, welche, dass Gott es immer den Leuten, den Empfängern sagt, die betroffen sind. Also ich als Mann habe die Aufgabe, meine Frau zu lieben, ihr diese Liebe zu zeigen, dass sie sich in dieser Liebe sicher ist. Und ich kann davon ausgehen, wenn meine Frau auch ein Kind Gottes ist, dann wird sie daraufhin mich achten. Oder wenn ich spüre, dass meine Frau mich achtet, dann werde ich sie auch lieben. Also wir müssen sehen, dass wir die nicht den Brief lesen, der an den anderen geschrieben ist. Ja? Und hier ist es auch so. Ja, bin schon einen weitergegangen. Arm und Reich, das hatte ich eben schon mal kurz. Da ist es wirklich spannend, den Propheten Amos zu lesen, weil er ein unglaublich sozialkritischer Prophet ist und er, ich glaube, den reichen Leuten im Volk Israel und in Juda, es war ja schon nach der Staatentrennung, denen haben die Ohren gegellt vor dem, was der Prophet ihnen da gesagt hat. Und wir sind aufgefordert, wir sind nicht aufgefordert, die Systeme umzuwerfen, aber wir sind aufgefordert, zu helfen. Wir sind aufgefordert, den Armen zu helfen, den Hungrigen zu essen zu geben, mit den Bedürftigen zu teilen. Wir leben in einem sehr reichen Land. Wir sind alle, zumindest im Vergleich mit dem größten Teil der Erdbevölkerung, sehr wohlhabend. Unser Wohlstand ist uns von Gott geschenkt. Gehen wir damit verantwortungsbewusst um? Geben wir das, was Gott uns gibt, an diejenigen weiter, die wirklich Not haben, die hungern, die leiden? Das ist eine Frage, die muss ich mir selber stellen und ihr könnt gucken, was ihr euch davon selber nehmen könnt. Eine andere Frage, die sehr aktuell ist, ist der Umgang mit Fremden. Ich würde mal sagen, vor 20, 30 Jahren hätten wir damit vielleicht mit diesem Text noch nicht viel anzufangen gewusst, dass wir den Fremden nicht bedrücken sollen. Aber in der letzten Zeit, in der Zeit der Flüchtlingsmigration, des Flüchtlingsdruck aus den zerbombten Heimatländern in Länder, wo man besser leben kann, können wir mit diesem Text auch mehr umgehen, können wir ihn besser verstehen. Er sagt uns mehr. Wie gehen wir mit den Menschen um, die aus ihren zerstörten Ländern, wo es nichts mehr zu essen gibt, zu uns kommen? Natürlich können wir sagen, wir können nicht allen helfen, stimmt. Aber die Menschen, die kommen, wie gehen wir mit ihnen um? Nehmen wir sie auf? Sehen wir in ihnen ein Geschöpf Gottes, ein Objekt der Gnade Gottes, wie wir auch selbst eins sind? Ja, in dem Zusammenhang möchte ich nur einmal ganz kurz sagen, mich hat das sehr bedrückt, dass wir beim letzten Mal, als die Frage an das Kirchenasyl an uns gestellt wurde, dass wir so gehandelt haben. Ich habe Sorge, dass Gott uns das einmal vorhalten wird. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, einen Menschen, der in seine Verfolgung zurückgeschickt werden sollte, ihm zumindest in unseren Möglichkeiten zu helfen. Wir haben Nein gesagt. Auch Witwen und Waisen sollen wir bedenken, werden hier auch extra erwähnt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir an die Menschen denken, die keinen haben, der ihnen helfen kann. Letztendlich ist für uns die Frage oder die Antwort von Johannes dem Täufer wichtig, als die Menschen zu ihm kamen, als verschiedene Volksgruppen zu ihm kamen, haben gefragt, wie sollen wir leben? Und da kam diese Antwort, wer zwei Unterkleider hat, gebe demjenigen, der keins hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Dann kamen die Zöllner, eigentlich per se ungerechte Menschen, um getauft zu werden. Was sollen wir tun? fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Und dann kamen die Soldaten, die grundlegend gewalttätigen Menschen. Was sollen wir tun? Tut niemandem Gewalt an, erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold. Das sind alles keine Gesetze, sind alles keine Gesetzestexte, aber sind alles Hinweise, wie man sich positiv in die Lebensumstände anderer Menschen einbringen kann. Die Frage der Geschlechtergerechtigkeit ist heute aktuell. Und wenn wir in die Bibel hineingucken, sehen wir, dass Gott keinen Unterschied in der Wertigkeit von Mann und Frau macht. Sie sind gleich wert. Wenn das heute und in der Vergangenheit anders ist, dann ist das ein Versagen auch der Christenheit, die in einem patriarchalischen Denken der Frau einen Wert verweigert hat, den Jesus ihr selber gegeben hat. Im Neuen Testament, durch die Lehren Jesu Christi, hat die Frau eine gewaltige Aufwertung empfangen. Sie wurde wirklich gleichwertig zum Mann gesehen. Mann und Frau haben andere Anlagen, haben andere Fähigkeiten und haben deswegen auch vielleicht andere Aufgaben, aber sie haben keine andere Wertigkeit. Das ist ein Versagen der Menschen, ist auch ein Versagen der Christenheit, dass sich das so geändert hat und dass jetzt das Pendel so in die andere Richtung ausschlägt, dass es über die Emanzipationsbewegung hinaus eine wirklich feministische Bewegung gibt, die erwartet, dass Frauen das Gleiche tun können, müssen, dürfen wie Männer und dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet sein müssen, dass Frauen dann auch wirklich das alles tun können, das ist wirklich überzogen. Frauen und Männer sind vor Gott gleichwertig. Da macht Gott keinen Unterschied. Und wenn wir das tun, dann sind wir ungerecht. Eine neue Frage ist auch die ökologische Gerechtigkeit. Kann ich jetzt auch nur streifen, ist ja ein ganz, ganz neues, ganz aktuelles Problem. Das Problem hierbei ist, wie viel Umwelt darf der Einzelne für sich in Anspruch nehmen? Das Problem ist, die Menschheit verbraucht einfach zu viel Umwelt. Warum das auch so ist? Und da sind jetzt die Fragen, darf ich keine Flugreisen machen? Darf ich überhaupt noch reisen? Darf ich überhaupt keine Ressourcen mehr verbrauchen? Ja, das Problem ist, wir verbrauchen zu viel Umwelt. Und dieses Problem gab es früher nicht, deswegen macht die Bibel keine konkreten Aussagen dazu. Aber wenn wir versuchen, auf das Problem drauf zu gucken, dann können wir zwei Dinge sehen. Einerseits ist die Erde endlich. Diese Erde ist dem Untergang geweiht. Das sagt die Bibel ganz klar. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Gott macht einen neuen Anfang. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Erde, so wie sie ist Gottes Schöpfung. Und wir als Menschen haben den Auftrag, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, uns positiv auch in diese Schöpfung einzubringen. Da müssen wir uns die Frage stellen, tun wir das? Dieser Auftrag, den Gott Adam und Eva im Garten Eden gegeben hat, ist heute immer noch gültig. Die Frage ist, tun wir das? Und das erfordert von uns einen verantwortungsbewussten Umgang mit dieser Situation. Natürlich ist keiner von uns in der Lage, die Welt zu retten durch sein Verhalten. Aber die Frage ist, was kann ich in meinem Rahmen tun, um die Schöpfung zu bewahren? Das sind vielleicht nur kleine Dinge. Meine Frau und ich bemühen uns, Plastikverpackungen zu vermeiden, zum Beispiel. Und solche kleinen Dinge des Einzelnen werden nicht helfen, aber es gibt eine ganz interessante Geschichte aus der Sklavenbefreiung. Ein Baustein, der dazu geführt hat, dass ein Bewusstsein für Sklavenbefreiung und für Sklavenprobleme entstanden ist, war, dass Frauen in England aufgehört haben, ihren Tee mit Zucker zu süßen. Zucker war ein Produkt das Sklaven hergestellt haben, das nach England importiert wurde. Und dadurch, dass Frauen aufgehört haben, ihren Tee mit Zucker zu süßen, so ein kleines Löffelchen, das war ein, natürlich nicht das, das war nicht alles, aber das war ein kleiner Baustein, der dazu geführt hat, das Problem für Sklaventum zu verstärken. Und letztendlich wissen wir, dass die Sklaverei dann auch abgeschafft wurde. Es gibt kleine Dinge, die wir tun können, und wir sollten uns überlegen, was können wir tun in unserem privaten Leben, um diesen Auftrag Gottes, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen, um ihn zu erfüllen. Ja, ist ja jetzt schon fast zu Ende. Wenn wir unsere Rechtsvorschriften sehen, Bundesgesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Steuerrecht, das kann man ja nicht alles im Kopf haben. Aber wir haben gesehen, die Bibel gibt uns einfache, klare Hinweise, wie wir gerecht handeln können, im biblischen Sinn gerecht handeln können, gerecht handeln sollen. Und darüber hinaus gibt es noch etwas Besseres. Eine noch bessere Ansage. Und das lesen wir hier. Gott zu lieben, mit unserem ganzen Herzen, ihn ernst zu nehmen, seine Ansprüche an uns wirklich als unsere Lebensgrundsätze zu nehmen. Und das Zweite, den Menschen um uns, den Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Als einer der Schriftgelehrter den Herrn Jesus fragte, wer ist denn mein Nächster, da kam das Knecht vom barmherzigen Samariter. Und da sehen wir, dass von einem Schriftgelehrten verlangt wurde, dass einem verhassten Samariter wirklich diese Nächstenliebe entgegenbringen sollte. Er hat es nicht getan. Dann kam ein ganz anderer, ein verachteter Samariter, der hat es getan. Ein Punkt habe ich noch. Die Frage, dürfen wir als Christen Gerechtigkeit erwarten? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. In unserem Land ist es uns ganz selbstverständlich, wir leben in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank, in unserem Land ist es uns ganz selbstverständlich, dass wir Recht erhalten, dass wir unser Recht auch einfordern dürfen. Das ist für uns selbstverständlich, aber das ist für viele Menschen in der Welt überhaupt nicht selbstverständlich. Das trifft nur für einen geringen Prozentsatz der Menschen zu. In anderen Ländern werden die Menschen alleine anhand ihres Christseins verfolgt und entrechtet. In unserem Gesellschaftssystem, wo wir sagen, es ist ein Rechtsstaat, ist ein schleichender Wandel zu beobachten. Christliche Gerechtigkeit wird durch gesellschaftliche Gerechtigkeit ersetzt. Der Schutz von ungeborenen Leben nimmt rapide ab. Das Recht auf Selbstverwirklichung steht vor dem Recht auf das Leben. Die biblisch begründete Ablehnung von Homosexualität wird strafbar. Und ich möchte mal ganz klar sagen, nicht Gott lehnt nicht den Homosexuellen ab. Gott liebt alle. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Aber Gott hasst Sünde und Homosexualität wird in der Bibel ganz klar bezeichnet. Wir machen oft den Fehler, dass wir den Menschen ablehnen, aufgrund seines Handelns. Das tut Gott nicht. Da müssen wir aufpassen. Interessanterweise sind therapeutische Behandlungen von Homosexualität verboten worden. Kann man darüber streiten? Sicherlich nicht auch alles gut, aber ich habe durchaus Menschen kennengelernt, die unter ihrer Veranlagung gelitten haben und sie sich gefreut hätten, wenn es da Hilfe für sie gegeben hätte. Gut, ich möchte gerne zum Schluss kommen. Wie können wir, jetzt muss ich mal den Schlusszettel finden. Ja. Der Kampf des Teufels wird für unsere juristischen der Kampf des Teufels gegen die biblische Wahrheit wird vor unserer juristischen Komfortzone nicht Halt machen. Christen der ersten Gemeinde waren rechtlos in einem Staat, in dem ganz andere Glaubenssysteme verbindend waren, und Christen heute und in Zukunft wird das Gleiche geschehen. Davon können wir ausgehen. Und ich habe so ein bisschen den Gedanken, wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommt, dass er seine Gemeinde entrückt in den Himmel, Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Entrückung den zurückbleibenden Menschen als Erlösung vorkommen wird. Plötzlich sind alle sozialen oder sind die sozialen Probleme einfacher. Es gibt viel mehr, was zu verteilen ist. Die ökologischen Probleme sind gelöst, weil es viel weniger Menschen gibt, die Umwelt verbrauchen. Ja. Wir stellen fest, wir kommen nicht weit mit unserer eigenen Gerechtigkeit, weder vor Gott noch vor den Menschen. Hiob stellt die Frage, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und das Urteil Gottes über den Menschen bleibt gültig, da ist kein Gerechter, da ist auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen. Aber das Großartige ist, dass Gott uns gerecht spricht. Und hier geht es nur um die Beziehung zwischen Gott und uns, nicht um unsere Beziehung, unsere Rechtsbeziehung zu unseren Mitmenschen. Gott spricht uns gerecht. Wir Menschen brauchen immer wieder Vergebung, weil wir so ungerecht handeln, weil wir so unrecht sind. Aber Gott schenkt uns seine Vergebung. Genau, Glauben führt zur Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist der Kernsatz, der mich immer wieder bewegt. Wir alle haben gesündigt. Wir alle sind Rechtsbrecher vor Gott. Und wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber Gott spricht uns gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und nur deswegen wird an dem Tag, an dem Gott die Welt richtet, nur deswegen wird der Gerechte scheinen wie die Sonne, die von Gott gerecht gesprochenen. Und Gottes Gerechtigkeit wird hervortreten wie die Sonne und wir werden in dieser Sonne als Gerechte vor Gott stehen, nicht weil wir gerecht handeln, nicht weil wir in unserem Herzen gerecht sind, sondern weil Gott uns gerecht gesprochen hat in unserer Beziehung zu ihm. Das entbindet uns nicht der Verpflichtung, in unserem Leben nach Gottes Willen zu fragen und immer wieder zu prüfen, wie bringe ich mich gerecht, positiv fördernd in die Beziehung ein, in die Beziehung zu meinen Mitmenschen, in die Beziehung zu Gott. Nur das führt dazu, dass wir als Gerechte strahlen können wie die Sonne. Amen.